auch heute insofern ein bisschen Luft, weil wir ja auch die nächste Sitzung über Kapitel 8 und 9 haben, was eben gerade auch die Frage ist, wie man den Kampf der Juden gegen ihre Feinde verstehen soll. Also wenn wir mit dem Blatt heute nicht ganz fertig werden, kann man das unschwer in die nächste Sitzung rübernehmen. Da wird also kein Schaden sein, aber schauen wir mal. Ja, wir hatten beim letzten Mal das Ende von Haman gesehen, den der König jetzt durchaus als Verräter auch wohl ansieht und der König lässt ihn hinrichten. Und es heißt dann jetzt am Anfang von Kapitel 8, dass Chaschwerosch Esther das Haus von Haman gibt und sie gibt es Mordechai weiter zur Verwaltung. Und Mordechai bekommt auch anstelle Hamans den Siegelring des Königs, wird also eigentlich anstelle Hamans der Zweite im Königreich. Aber es stellt sich aus, dass das Problem eigentlich noch nicht gelöst ist, denn Haman ist zwar hingerichtet, aber sein Befehl, die Juden zu töten, besteht ja noch. Und von daher geht Esther nochmal zum König, fällt nochmal vor ihm nieder, wobei man jetzt wahrscheinlich schon sagen kann, die Gefahr ist um einiges geringer. Aber jedenfalls sagt sie ihm, es muss immer noch mein Volk gerettet werden, denn der Befehl besteht immer noch. Und dann stellt sich raus, dass der König nicht die Macht hat, seine eigenen Gesetze, seine eigenen Erlasse zu widerrufen. Und das ist wohl auch seine Konzeption. Ja, was ein König einmal erlassen hat, kann man nicht rückgängig machen. Und, aber sozusagen als Ersatz dafür sagt er dann zu Esther und Mordechai, aber schreibt einen Brief, wie es euch passt, an die Juden, sozusagen einen Gegenerlass und löst damit das Problem. Und wie auch vorher schon bei Hamans Befehl interessiert es Achashverosh nicht besonders, was denn da nun eigentlich passieren wird. Und dann heißt es eben in dem Schreiben, das Mordechai und Esther verfassen, dass die Juden an dem Tag, dem 13. Adar, an dem ihren Feinden erlaubt worden war, sie zu töten, dass sie eben das Recht haben, sich zu versammeln und um ihr Leben zu kämpfen. Und im weiteren Verlauf heißt es aber auch, sich zu rächen. Und genau diese Spannung, sich zu versammeln und zu verteidigen und sich zu rächen, das ist etwas, was uns weiter beschäftigen wird. Und es wird dann, und es sind ja immer noch einige Monate Zeit bis dahin, also noch fast 10 Monate Zeit. Und schon heißt es aber auch, dass große Freude unter den Juden ist, also die Trauer sich in Freude gewandelt hat, während ihre Feinde von Schrecken erfüllt wird. Das heißt auch, dass viele Juden werden, also es ist ein Verb, das normalerweise sonst auch nicht in der Bibel vorkommt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nicht das Wort, was heute im Hebräischen für konvertieren benutzt wird, aber vermutlich spielt es darauf an, dass sich Leute versucht haben zu retten, dadurch, dass sie zum Judentum übergetreten sind. Und es hat eben auch gesprochen von der großen Angst, die vor Mordechai da ist. Und als dann der 13. Adar kommt, stehen die Juden also gegen ihre Feinde auf und töten sie. Und darunter werden auch mit Namen erwähnt die 10 Söhne Hamans, die auch getötet werden. Und es waren dann in der Hauptstadt Shushan, waren es 500, die getötet worden waren. Und aus irgendwelchem Grund, nach diesem, am Ende dieses Tages, fragt der König nochmal Esther, was willst du jetzt noch? Und bis zur Hälfte meines Königtums werde ich es dir geben. Und dann bittet Esther darum, dass für die Juden in der Hauptstadt Shushan noch ein zweiter Tag da sein soll, an dem sie gegen ihre Feinde kämpfen können und auch die bereits getöteten 10 Söhne Hamans sollen an den Baum bzw. an das Holz gehängt werden. Und so geschieht es dann auch, dass ein zweiter Kampftag in Shushan ist und an diesem Tag die Juden 75.000 ihrer Feinde töten. Und es wird mehrmals betont, dass sie sowohl in Shushan als auch im ganzen Reich die Beute nicht angerührt haben. Und dann geht es weiter, das werden wir dann beim übernächsten Mal sehen, der Abschluss des Buches mit der Einsetzung des Purimfestes mit den zwei unterschiedlichen Tagen, dem 14. und dem 15. Adar, je nachdem, ob man in Shushan oder in den dörflichen Gegenden ist. Ja, wir haben also hier, wie sich sozusagen die Spannung löst, damit, dass statt dass die Juden von ihren Feinden getötet werden, das Umgekehrte geschieht. Und eigentlich wäre die neuzeitliche Auslegung gerade dieser Kapitel und des Estherbuches insgesamt ganz stark geprägt hat, war Martin Luther. Vorher tritt eigentlich auch in der christlichen Auslegung diese Sicht gar nicht auf. Aber Martin Luther schrieb in seinem Buch von den Juden und ihren Lügen und all ihrer der Judenherzen ängstlich seufzen und sehnen und hoffen, geht dahin, dass sie einmal mit uns Heiden umgehen, wie sie zur Zeit Esther mit den Heiden in Persia umgingen. O wie lieb haben sie das Buch Esther, das so fein stimmelt auf ihre blutdürstige, rachgierige, mörderische Begier und Hoffnung. Kein blutdürstigeres und rachgierigeres Volk hat die Sonne je beschienen, als die sich dünken lassen, sie seien darum Gottes Volk, dass sie sollen und müssen die Heiden morden und würgen. Erstlich klagen sie vor Gott über uns, dass wir sie im Elende gefangen halten, und bitten heftig, dass Gott wollte sein heiliges Volk und lieben Kinder von unserer Gewalt und Gefängnis erlösen. Heißen uns Edom und Hamann, damit sie uns vor Gott wollen, sehr wehgetan haben. Und an anderer Stelle bringt Luther auch sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass Esther zum Kanon gehört, dass er es also gerne rauswerfen würde. Aber da Esther ja ein hebräisch geschriebenes Buch ist, ging das nach Luthers Kriterien, der ja die Bücher der hebräischen Bibel in den Kanon genommen hat, nicht. Und das ist wirklich eine Tendenz, die dann hauptsächlich die evangelische Theologie, aber auch allgemein auch katholische Theologie teilweise in den folgenden Jahrhunderten geprägt hat und eigentlich erst nach der Shoah revidiert worden ist. Und natürlich ist auch die jüdische Auslegung nicht völlig unberührt davon gewesen, denn wenn man weiß, was die Christen über das Buch denken, beeinflusst einen das natürlich auch. Und das werden wir auch noch beim nächsten Mal mehr ein bisschen sehen. Ja, ich habe zunächst mal Beispiele aus den Jahrhunderten vor Luther genommen, unterschiedliche Tendenzen, die sich in der rabbinischen Literatur schon finden, wie da sozusagen noch unbeachtet von christlicher Kritik diese Aussagen im Estherbuch gebracht werden. Da ist zunächst mal der Midrasch Esther Rabba in seinen letzten Kapiteln. Die im Übrigen die Auslegung im Midrasch Esther Rabba zu den letzten Kapiteln von Esther ist wesentlich knapper als die zu den ersten Kapiteln. Offensichtlich wollte man sich auch nicht so ausführlich damit auseinandersetzen. Ja, da heißt es eben in der Aufforderung des Königs, einen Gegenerlass gegen den Erlass Hamanns zu schreiben. Und ihr schreibt über die Juden, wie es in euren Augen gut ist im Namen des Königs. Und sie schickten an alle Provinzen, zu vernichten, zu töten, zugrunde zu richten, alle Hasser der Juden. An dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, über sie zu herrschen. Und es wurde umgekehrt für sie. Und jetzt als Erklärung dafür wird ein Vers aus Jesaja genommen. Und es wird dem Ewigen zum Namen sein. Dieses Wunder, das der Heilige gepriesen sei, er tat, wie noch keines getan wurde. Ist es in der Welt vorgekommen, dass ein Wunder wie dieses getan wurde, dass Israel Rache nahm an den Völkern der Welt und sie an ihren Hassern taten, wie ihnen beliebte? Und dann wirklich die letzten Sätze im Midrasch. So steht geschrieben: Sprecht zu Gott, wie furchtbar sind deine Werke, aus Psalm 66, wie furchtbar sind deine Fügungen. Die, die getötet werden sollten, töten die, die sie töten wollten. Die, die gekreuzigt werden sollten, kreuzigen die, die sie kreuzigen wollten. Die, die im Meer ertränkt werden sollten, ertränken die, die sie ertränken wollten. Das bedeutet, vor der Fülle deiner Stärke vergehen deine Feinde. Du findest, dass die guten Eigenschaften des Heiligen gepriesen sei er, in Überfluss, Fülle und großer Zahl vorhanden sind. Das Gute in Fülle, die Gunst in Fülle, das Erbarmen in Fülle, Die Wohltat in Fülle, die Treue in Fülle, der Loskauf in Fülle, der Segen in Fülle, der Preis in Fülle, der Frieden in Fülle. Und das wird für alle Eigenschaften werden jetzt Beispiele aus der Bibel gebracht und es endet dann eben damit der Frieden in Fülle, wie es heißt, und all deine Kinder werden Schüler des Ewigen sein. Und groß wird der Friede deiner Kinder sein. Lies nicht deine Kinder Baneich, sondern deine Erbauer Bonneich. Es möge Frieden sein in deinen Mauern, Sorglosigkeit in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen möchte ich sprechen, Friede sei in dir, um des Hauses des Ewigen, unseres Gottes willen, erbitte ich dir Gutes. Kinder deiner Kinder mögest du sehen, Friede über Israel. Großer Frieden sei denen, die deine Tora lieben, kein Hindernis sei vor ihnen. Der Ewige gebe seinem Volk Stärke, der Ewige segne sein Volk mit Frieden. Die letzten Sätze, also angefangen und all deine Kinder werden Schüler des Ewigen sein, haben auch ihren Eingang in die täglichen Gebete gefunden, nämlich gerade auch zum Abschluss der Gebete am Morgen. Und das ist auch eine der Argumentationen, die sich in rabbinischen Quellen findet, dass der Frieden so wichtig ist und eben auch im Gebet von daher so häufig genannt wird. Und da kann man sich sicher fragen, wir hatten gerade über die furchtbaren Geschehnisse gelesen im Buch Esther und es ist dem Midrasch ein Anliegen, jetzt nicht die Furchtbarkeiten zu betonen, sondern gerade den Wert des Friedens am Ende zu betonen. Und da können wir uns natürlich auch noch mal fragen, was das heißen soll, wenn damit der Midrasch zum Buch Esther abschließt. Im Traktat Megillah, der Megillah ist ja das, die Rolle, die Esther-Rolle, also das ist der Traktat im Talmud, der sich mit den Vorschriften zur Feiern von Purim und eben gerade mit den Vorschriften, wie denn an Purim das Esther-Buch gelesen werden soll, befasst. Und da kommt es zu einer Diskussion über drei Bücher, wo die Rabbinen lange überlegt haben, ob sie den Kanon aufnehmen, nämlich Esther, Kohelet und Hoheslied. Kohelet wohl, weil er so ein großer Zweifler war. Das Hohelied, weil es zu erotisch war, bis Rabbi Akiva kam und sagte, das Hohelied ist das Allerheiligste. Und dann kommt eben auch die allegorische Interpretation auf die Liebe zwischen Gott und Israel. Ja, und hier in unserem Text wird also das Problem mit Esther erklärt. Rabbi Shmuel ben Yehuda sagte, Esther schickte zu den Weisen, setzt mich, das heißt mein Buch, für die Dauer fest. Also lässt mich in den Kanon hinein. Sie schickten zu ihr, Eifersucht über uns erweckst du unter den Völkern. Und dazu kommentiert Rashi, der neben seinem Bibelkommentar eben auch fast den ganzen Talmud kommentiert hat, dass die Völker sagen werden, dass wir uns daran freuen, an ihren Fall zu erinnern. Sie schickte, ich bin bereits in den Chroniken der Könige von Medien und Persien eingetragen. Also wir können es eh nicht verbergen. Rav, Rabbi Chanina, Rabbi Yochanan und Rabbi Chaviva lehrten, Esther schickte zu den Weisen, setzt mich für die Dauer fest. Sie schickten zu ihr, einen Vers aus dem Buch der Sprüche, habe ich dir nicht dreifach geschrieben, dreifach und nicht vierfach, wir werden gleich sehen, was die drei sind, bis sie dafür einen Vers in der Tora fanden, nämlich aus der Ersterwähnung der Amalekiter in Exodus 17. Schreibe dies zum Andenken in das Buch. Und jetzt wird der Vers auseinandergenommen. Die Worte schreibe dies, das ist das genau die Verse, die im Buch Exodus stehen. Das ist das erste Mal. Und weil es eben nicht nur heißt schreibe, sondern schreibe dies, also zwei Wörter, bezieht sich das auch auf die Erwähnung von Amalek und dem Gebot, Amalek auszulöschen in Deuteronomium 25, 17 bis 19. Damit hat man also zwei. Dann zum Andenken, was in den Propheten geschrieben steht, nämlich Sauls Kampf gegen Amalek in 1 Samuel 15 und in das Buch, was in der Esther-Rolle geschrieben steht. Und damit hat man eine Rechtfertigung gefunden, dass auch das Buch Esther in den Kanon eingeht. Und wenn wir so also in der talmudischen Zeit eben noch eine Diskussion sehen, dass die Rabbinen sich gar nicht so sicher waren, ob das Buch in den Kanon gehört, Was übrigens auch interessant ist, bei den Schriftrollen, die am Toten Meer in den Höhlen von Qumran gefunden worden sind, die ältesten Abschriften von Bibeltexten, die wir haben, enthalten vom zweiten vorchristlichen bis zum ersten nachchristlichen Jahrhundert. Man hat dort alle Bücher der hebräischen Bibel mit Ausnahme von Esther gefunden. Und das ist wahrscheinlich kein Zufall. Und man kann annehmen, dass die Leute kommen von Qumran wohl nicht der Meinung waren, dass Esther in den Kanon gehört. Und eben ein Echo davon haben wir auch noch im rabbinischen Judentum. Im Mittelalter sehen wir, dass im Gegensatz, nicht nur, dass klar ist natürlich inzwischen, dass Esther zum Kanon gehört, sondern dass sowohl das Buch Esther als auch das Purimfest eine ganze Bedeutung, eine ganz besondere Bedeutung haben. Maimonides schreibt nämlich in seinem halachischen Kompendium Mishneh Torah zum Abschluss der Halachot zu Purim: Alle Bücher der Propheten und alle Schriften werden in den Tagen des Messias abgeschafft werden. Abgesehen von Megillat Esther. Denn sie bleibt bestehen wie die fünf Bücher der Torah und die Halachot der mündlichen Torah, die niemals abgeschafft werden. Und obwohl jede Erinnerung an die Bedrängnisse abgeschafft werden wird, wie es heißt bei Jesaja, denn die ersten Bedrängnisse werden vergessen und vor meinen Augen verborgen werden, werden die Purimtage nicht abgeschafft werden, wie es heißt, und diese Purimtage werden unter den Juden nicht übergangen werden. Und ihre Erinnerung wird bei ihrem Samen nicht vergehen. Letztlich bekommen damit die Ereignisse im Esther-Buch noch einen höheren Stellenwert aus der Auszug aus Ägypten, der eben nicht mehr in den Tagen des Messias erinnert wird. Und das erklärt nochmal der Maharal, Rabbi Judah Löw von Prag, exakter Zeitgenosse von Luther, der also eine ganz andere Auffassung vom Buch Esther hat, schreibt in seinem Kommentar auch Hadasch, neues Licht zu Esther. Purim wird gefeiert, weil Haman beabsichtigte, uns auszulöschen. Und dann hätte es uns nicht mehr gegeben. Und wenn, Gott verhüte, Haman Israel ausgelöscht hätte, hätte Israel die Tage des Messias gar nicht erreicht. Und daher werden die Purimtage nicht abgeschafft werden. Denn sie werden gefeiert, weil Haman Israel nicht völlig, bis keiner mehr übrig blieb, aus der real existierenden Welt ausgelöscht hat. Und der Ewige, gepriesen sei sein Name, ihnen reale Existenz gegeben hat. Daher wird dieser Feiertag auch künftig in den Tagen des Messias gehalten werden. Denn wenn es Purim nicht gegeben hätte, hätten sie die Tage des Messias nicht erreicht. Und das kann man so über den Auszug aus Ägypten nicht sagen, denn sie hätten in Ägypten ja weiter leben können, wenn auch schlecht, aber immerhin noch die Chance gehabt, die Tage des Messias zu erreichen. Ja, das sind so ein paar Ansätze, wie man umgeht mit dem Kampf der Juden gegen ihre Feinde, in der jüdischen Tradition. Nicht unbedingt in Reaktion auf Luther, aber man sieht schon, dass auch ohne Luther man sich dieselben Fragen stellen konnte. Dazu Nachfragen, Anmerkungen. Herr Müller.
Was verstehen Sie unter Tage des Messias?
Maimonides definiert es so, dass das eine Zeit ist, in der die Welt ihr weiter ihren normalen Gang geht, also alle Dinge natürlich weiter geschehen. Und der einzige Unterschied zur Jetztzeit ist, dass Israel nicht mehr unter die Völker unterdrückt ist. Also eine völlig irdische Dimension. Und man stellt sich vor, dass das irgendeine gewisse Zeitperiode dauern wird, und dann sozusagen wirklich die kommende Welt irgendwie anbrechen wird. Aber genau auseinanderdividiert ist das im Judentum nicht. Und Maimonides sagt auch an anderer Stelle, man soll sich mit diesen Dingen nicht so sehr befassen. Man soll lieber die Tora studieren und sie halten und die Zukunft der Zukunft überlassen, sozusagen. Aber die Vorstellung ist eben, dass der Tage des Messias noch in dieser real existierenden Welt sich abspielen, nur dass Israel nicht mehr unterdrückt ist. Und auch nur unter dieser Bedingung ist es ja möglich, überhaupt noch Feste zu feiern, die Tora zu halten. Also Das sieht man an als Dinge, die noch zur Zeit des Messias gehören, aber sagt eben auch, alle anderen Feste außer Purim werden abgeschafft werden. Call.
Und das ist direkt daran zugefügt, das ist dann, weil wir die nicht mehr brauchen.
Ja,
Kann ich
genau.
so verstehen? Ja.
Ja, dass es nicht mehr wichtig ist, daran zu denken, weil sozusagen dadurch, dass Israel nicht mehr unter die Völker unterdrückt ist, eine Heilszeit angebrochen ist und dann muss man sich nicht mehr an die alten Verfolgungen erinnern, ausgenommen die von Purim, denn ohne Purim wäre man nicht bis in die Tage des Messias gekommen.
Alle Bücher der Propheten und alle Schriften werden in den Tagen des Messias abgeschafft. Nein.
Ja, die Tora natürlich nicht. Die
Nee,
Tora bleibt
das habe ich
nicht. Ja,
verstanden.
das. Ja, Frau, jetzt ist mir Ihr Name wieder entfallen.
Gut,
Ja, jetzt
Rauhe,
gerade
kein
zu Ihnen schon.
Problem. Ich habe die Frage, das ist eine Verständnisfrage. Was heißt Halakot zu Beginn?
Halacha ist von dem hebräischen Verb halach gehen und sind die religiösen Vorschriften. Also man könnte auch sagen, die Vorschriften.
Okay.
Herr Müller, ist Ihre Hand noch stehen geblieben oder melden Sie sich nochmal?
Na, ich sehe das nicht. Jetzt bin ich wieder da. Also,
Ja,
ist jetzt
okay.
weg.
Ja, jetzt ist sie
Dann.
weg. Ja, dann habe ich als nächstes einen längeren. Ja, Frau Fichtbauer noch.
Ja, vielleicht zur Einordnung dieses Textes, also dieser Sendschrift von Luther. Er hatte ja wohl gemeint, die Juden, ja, die werden sich zum Christentum bekehren und zwar zum evangelischen Christentum. Also Katholiken würden die nicht werden, was sich ja hinterher irgendwie auch im 19. Jahrhundert, im 20. Jahr auch bestätigt hat. Da sind sie ja zur Religion oder Konfession der Mehrheitsgesellschaft konvertiert. Also er hatte diese Hoffnung und er war in dieser Hoffnung enttäuscht. Und aus dieser Enttäuschung erwächst dann diese aggressive Schrift. Das erinnert mich ein bisschen, aber das wird die Frau Neuwirth natürlich viel besser erzählen können, dass nämlich der Prophet in Medina auch gemeint hatte, er könne die Juden, die dort ansässig waren, das müssen drei große Clans gewesen sein, auch davon überzeugen, dass ihr Jahwe das gleiche sei wie Allah. Und dann haben die abgewunken und gesagt, nein, nein, so ist es nicht. Und dann ist also diese ursprüngliche Sympathie, die sich aus dieser Vorstellung speiste, die werden ja wohl jetzt zum Islam übertreten, dann ist aus dieser Sympathie auch Hass geworden und er hat sie vertrieben bzw. umgebracht. Also das vielleicht dazu, um jetzt also den Luther auch ein bisschen einzuordnen. Dann, wenn jetzt die ganze Zeit gesagt wird, das jüdische Volk wäre ja untergegangen, wenn dieser Befehl des Großkönigs Ahasver, wenn der in die Realität umgesetzt worden wäre. Es waren doch Juden wieder, sage ich immer wieder nochmal, nach 530 nach Palästina zurückgekehrt. Also wenn es dann immer heißt, alle Juden wären ausgerottet worden, stimmt das doch nicht. Also seit 530 waren jetzt schon zig Jahre vergangen und dann sind ja auch viele zurückgekehrt. Die waren doch nicht alle mehr im Persischen Reich. Aber das wird so getan und es wird also hier maßlos übertrieben.
Palästina
Also
gehörte damals zum
sie
Persischen
wären
Reich.
sie wären vielleicht da ausgerottet worden, aber doch nicht in ihrem, ja sagen wir mal, Stammgebiet. Da lebten sie doch. Und das Persische Reich, das wäre überhaupt gar nicht möglich gewesen. Also einfach, ich sage jetzt mal, hört sich grausam an, technisch nicht möglich gewesen. Und vor allem, sie leben ja auch wieder in und um Jerusalem herum und dieser Befehl von Kyros, den Tempel zu errichten, wobei sich das, haben wir ja gehört, über Jahrzehnte hinzog, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber weil der ja auch noch nicht aufgehoben war. Der existierte ja noch, der war ja noch in Geltung. Also sie wären nicht alle ermordet worden, wie es hier heißt. Das ganze jüdische Volk wäre also wären alle ermordet worden, man hätte Messias nicht mehr erlebt. Also das als kleine Bemerkung dazu. Aber ich möchte mich an die Frage von eben nochmal anschließen. Messias, die hätten also den Messias nicht erlebt. Ist die Messias-Vorstellung an eine konkrete Person geknüpft?
Ja, da kommen eine Menge Dinge zusammen jetzt. Wir haben schon ein paar Mal ja darüber gesprochen, dass diese Verfolgung der Juden oder die geplante Verfolgung im Persischen Reich mit ziemlicher Sicherheit nicht historisch ist. Wenn wir uns den Text des Buches Esther ansehen, wird schon gesagt, die Briefe mit Hamans Erlass zur Vernichtung der Juden werden in alle Provinzen des Persischen Reiches geschickt, so dass der Plan zumindest ja ist, alle Juden im Persischen Reich zu töten. Und obwohl ja die Provinz Juda im Buch Esther, abgesehen von der Herkunft Mordechais, nie erwähnt wird, muss man wohl schon annehmen, dass gedacht ist, auch die Juden in Juda zu töten. Und ich habe jetzt gerade mal darüber nachgedacht. Ich glaube, man kann schon sagen, zur Zeit des Persischen Reiches gab es so gut wie keine Juden, die außerhalb des Persischen Reichs gelebt haben. Also ich weiß vielleicht schon, die ist nicht sicher, wann die ersten Juden nach Griechenland gekommen sind. Also ich erinnere mich, von der Insel Delos gibt es irgendeine Bezeugnis für eine Synagoge aus dem 2. Jahrhundert, aber das ist schon nach dem Perserreich. Also von daher gäbe es eine gewisse Möglichkeit, dass vielleicht ja in dem Falle alle Juden betroffen gewesen wären, weil es so gut wie keine Juden außerhalb des Persischen Reiches gegeben hat. Also von daher als literarisches Modell des Esther-Buches könnte man das, glaube ich, ja so stehen lassen. Die Messias-Hoffnung, diese Dinge sind im Judentum nicht so wahnsinnig dogmatisch festgeschrieben. Also Maimonides hat ja Glaubensartikel veröffentlicht und da kommt auch wirklich der Messias als Sohn Davids, also schon eine Gestalt kommt vor. Und es gäbe Juden, die sagen würden, dass das eigentlich, ja, dass man das verpflichtet ist zu glauben, aber de facto sehen auch unterschiedliche Messias-Vorstellungen sehr unterschiedlich aus. Eben auch wie die andere Definition, die ich genannt hatte, dass es eben charakteristisch ist, dass Israel nicht mehr unter die Völker unterdrückt ist. Und da war wahrscheinlich die naheliegendste Vorstellung zu sagen, sie sind dann nicht mehr unter die Völker unterdrückt, wenn sie einen eigenen Herrscher haben, der eben der Nachkomme der Daviden sein wird. Aber streng genommen müsste es nicht unbedingt ein persönlicher Messias sein, sondern man könnte es einfach als eine Chiffre auch für eine erlöste Zeit ansehen. Und natürlich, bei Luther haben Sie völlig recht, dass diese scharfe Polemik aus seiner Enttäuschung über die Juden resultiert. Er hat ja viel früher, als seine Tätigkeit anfing, sein Buch geschrieben, dass unser Herr Jesus Christus ein geborener Jude war. Und wollte damit eben auch die Juden überzeugen und genau eben zu sagen, jetzt habe ich ja die wahre Kirche gegründet, die all die Irrtümer des Katholizismus abgeschafft hat und jetzt müssten sie sich ja eigentlich bekehren. Und ja, er konnte nicht gut damit umgehen, dass das nicht funktioniert hat. Und man muss wohl auch seinem Charakter zuschreiben, dass er offensichtlich ein ziemlich aufbrausender Mensch war und natürlich auch daher die Formulierungen sehr scharf sind, was jemand anders vielleicht, auch wenn das inhaltlich gleich, aber sprachlich anders formuliert hätte. Herr Müller.
Die eigentliche Erwartung an den Messias ist doch an für sich der Frieden. Ich sage es mal nur als ein Wort. Das ist der Frieden, wie immer der aussieht. Jetzt sagen die einen, wenn der Messias kommt, wird Frieden in der Welt geschaffen. Die anderen sagen, wenn die Welt Frieden geschaffen hat, kommt der Messias. Hier möchte ich wirklich fragen, also warte nun.
Warten wir ab, bis der Messias kommt. Es gibt die beiden Tendenzen und die Theologie, die dahinter steckt, ist es etwas, was wir als Geschenk von Gott bekommen, dass der Messias kommt? Oder ist es die Aufgabe des Menschen, erstmal die Welt daraufhin vorzubereiten, dass der Messias kommt, dass man würdig ist sozusagen? Und es gibt die beiden Tendenzen, die in unterschiedlichen Gruppierungen, unterschiedlichen Theologien des Judentums anders betont werden. Und man kann sicher sagen, wenn man eben auch gerade das hebräische Wort für Frieden, Shalom, das ja auch den Begriff der Ganzheit hat, dann kann man das sicher als Charakteristik halt für die Zeit des Messias sehen. Ja. Frau Fichtbauer?
Und welche Rolle spielt dann, wenn es doch eine Strömung oder eine Tendenz im Judentum gibt, dass es doch ein Reich des Friedens. Aber welche Rolle spielt dann in dem Kontext das Königtum Davids? Oder ist das nur vom Christentum dann letztlich da reingewandert? Also, dass Jesus, also der Sohn, letztlich der Sohn Davids sein sollte und so weiter. Aber diese David-Vorstellung, ist die auch im Judentum? Verbindet sie sich auch irgendwie mit der Messias-Zeit?
Ja, natürlich. Das beruht, also genau wie das Christentum auch, das aus der hebräischen Bibel genommen hat. Es gibt ja zum Beispiel das Jesaja 11, die Weissagung von dem Spross, der aus der Wurzel Ischais, des Vaters Davids, hervorgehen wird. Ezechiel in seiner Vision von dem neuen Tempel, der gebaut wird, spricht auch öfter mal von David, der wieder König und zwar über alle 12 Stämme sein wird. Also diese Vorstellung, den Messias eben spezifisch mit David oder ein Nachkommen Davids zu verbinden, die gibt es durchaus in den Propheten. Das ist nicht die einzige, aber sie ist eine durchaus starke. Und ich denke schon, so den Durchschnittsjuden auf der Straße, den man heute fragen würde, wer ist der Messias, würde schon sagen, ein Nachkomme Davids natürlich. Ja, ich habe dann auch jetzt einen modernen Kommentar zum Esther-Buch ausgesucht, der auch versucht, ja, auch Leute, die nicht ganz so fromm sind, vielleicht anzusprechen und der sich eben auch auseinandersetzt mit diesen kritischen Fragen und gerade auch eben an den wörtlichen Formulierungen des Textes entlang zu hangeln. Beim nächsten Mal werden wir noch eher Interpretationen, die vielleicht ein bisschen mehr theologisch abgehobener sind, etwas weiter von den Text, vom Bibeltext wegsehen, aber zunächst mal sehen, welche Möglichkeiten sozusagen aufgrund der Aussagen im Buch Esther selber bestehen. Es ist ein Kommentar von einem jungen Rabbiner, Michael Zion, geschrieben, der in Jerusalem auch in einer egalitären orthodoxen Gemeinde aktiv ist. Da heißt es zunächst mal zu den Kapiteln, zu den Versen 8, 11 bis 12, eben den Inhalt des Erlasses von Mordechai und Esther wiedergeben. Da es nicht möglich ist, den von Haman verschickten königlichen Befehl zu annullieren, erlaubt Mordechai im Namen des Königs den Juden, sich zu versammeln, Lehikahel, um ein Heer zur Selbstverteidigung aufzustellen. Die Wurzel Kuf Hei Lamed hat öfters die Bedeutung, Menschen zu irgendeinem Ziel zusammenzurufen und zu versammeln. So wie es in Deuteronomium 31,12 heißt, versammle das Volk, die Männer, die Frauen und die Kinder, und da ist es, um ihnen die Tora vorzutragen. Und es kommt auch in Zusammenhang mit Versammlungen zum Krieg vor, wie es zum Beispiel über Rechaveam, den König von Juda, heißt, und er versammelte das Haus Juda und Benjamin, um gegen Israel, das meint jetzt das Nordreich mit den 10 Stämmen, die abgefallen sind, zu kämpfen. Und tatsächlich war die Versammlung dazu bestimmt, dass das Volk für seine Seele einstehe. Ein nur hier vorkommender Ausdruck, der bedeutet Verteidigung, um die Seele, also das Leben zu retten. Und daher muss es das ganze Heer des Volkes und der Provinz vernichten, töten und zugrunde richten. Die Genitivverbindung Heer des Volkes, wie Heer Pharaos in Exodus 14, bezieht sich auf Personen, die Macht und Status haben. Wie es in 1,3 heißt, das Heer Mediens und Persiens. Oder auf die lokalen Soldaten in jeder Provinz, die die Juden belagern. Das heißt, planen, sie zu bedrängen und zu schädigen. Die Juden müssen sich natürlich an dem Tag verteidigen, an dem auch der Befehl, den Haman geschickt hatte, ausgeführt werden sollte. Am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Vergessen wir nicht, dass Esther darum gebeten hatte, die Schreiben Hamans zurückzunehmen und jede Konfrontation zu vermeiden. Da dies nicht möglich war, stehen jetzt zwei königliche Befehle, die sich an zwei verschiedene Gruppen wenden, einander gegenüber. Ein Befehl an die Hasser der Juden, sie zu vernichten, und ein Befehl an die Juden, sich zur Selbstverteidigung zu organisieren und die, die sie belagern, zu töten. Die Existenz zweier gültiger, einander widersprechender königlicher Befehle garantiert einen ernsthaften Krieg am schicksalhaften Tag. Die Sprache des Befehls an die Juden ist parallel zur Sprache des Befehls Hamans zu ihrer Vernichtung. Bei Haman hieß es, alle Juden zu vernichten, zu töten und zugrunde zu richten, vom Jungen bis zum Alten, Kinder und Frauen an einem Tag und ihre Beute zu plündern. Und daher enthält er auch die Erlaubnis, die Beute ihrer Feinde zu plündern und ihre Kinder und Frauen zu töten. Diese Bestimmung hat eine innere literarische Logik im Rahmen der Handlung, aber sie erweckte in den Augen vieler Leser des Buches eine ethische Schwierigkeit. Die Tötung von Frauen und Kindern als die Reaktion auf Taten von Männern galt zwar in der antiken Welt als normatives Phänomen, da sie als eine Art Ableger des Mannes, der die grundlegende Einheit der Familie war, angesehen wurden. Aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass, während in Kapitel 9 über viele Getötete infolge der Adar-Kriege berichtet werden wird, es darin keinen Bericht über die Tötung von Frauen und Kindern gibt. Es scheint, dass das Buch selber Unbehagen angesichts dieses unbeschränkten Befehls empfand. Während der Befehl Mordechais in Anpassung an den Befehl Hamans festsetzte, dass ihre Beute zu plündern sei, wird das Buch dreimal betonen, dass die Juden keine Hand an die Beute legten. Der Gaon Rabbi Eliyahu von Vilna, einer der ganz großen Gelehrten Anfang des 19. Jahrhunderts, hatte Schwierigkeiten mit Mordechais und Esthers Wunsch, die Tötung von Kindern und Frauen zu erlauben. Und dass sie schrieben, alle Kinder und Frauen und auch ihre Beute zu plündern, war nicht ihr wirklicher Wunsch. Denn es war ihnen genug, dass sie aus dieser großen Bedrängnis erlöst wurden. Sondern alles war, um die ersten Briefe, die Haman verschickt hatte, zu annullieren. Warum wurden dann die Worte Kinder und Frauen und ihre Beute zu plündern in ihre Schreiben aufgenommen? Um diese Frage zu beantworten, erklärt der Gaon, dass Mordechai und Esther keine Briefe verschickten, die denen Hamans widersprachen. Sie verschickten nur eine Korrektur, die Ausbesserung eines Wortes in der Abschrift des Textes, in derselben Kopie des königlichen Textes, der durch Haman in alle Provinzen verbreitet wurde. Denn die ersten Briefe hatten sie, Mordechai und Esther, nicht annullieren können. Daher korrigierten sie nur die Abschrift des Textes, die Haman verschickt hatte. Denn in dem Text, den Haman verschickt hatte, stand nur, dass die Nichtjuden auf diesen Tag ausgerichtet sein sollen. Und Mordechai und Esther korrigierten den Text und schrieben, dass die Juden auf diesen Tag ausgerichtet sein sollen. Durch diese Korrektur kehrten Mordechai und Esther die Bedeutung des königlichen Befehls vollständig um. Als wäre seine ursprüngliche Bedeutung von Anfang an gewesen, mitzuteilen, dass die Juden sich vorbereiten sollen, um sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen. Diese elegante Lösung beseitigt das Problem jedoch nicht. Mordechai und Esther sind jetzt gezwungen, auch die anderen Worte des Briefes stehen zu lassen. Zu vernichten, zu töten, zugrunde zu richten. Kinder und Frauen und ihre Beute zu plündern. Und dies taten sie mangels einer anderen Wahl. Die Auslegung des Gaon ist in ihrer Art und Weise revolutionär. Nach ihr haben Mordechai und Esther in der Sicht der Vorsteher der Provinzen im ganzen Persischen Reich nur einen Fehler der Kopisten korrigiert, der zustande kam, bevor der erste Befehl im ganzen Königreich auf den Weg gebracht wurde. Nach der Korrektur des Fehlers war es allen klar, dass der König nie befohlen hatte, die Juden zu töten, sondern ihnen erlaubt hatte, für ihr Leben einzustehen und sich an ihren Feinden zu rächen. Diese Auslegung passt zu dem Gaon, der sich viel mit der genauen Lesart und der Korrektur der jüdischen Heiligen Schriften befasste. Es scheint, dass er die Seele Mordechais, des Schreibers, begriff, der sich der Macht einer Korrektur in einem königlichen Befehl, einen schicksalhaften Beschluss völlig umzukehren, bewusst war. Ja, soweit diese Erklärungen, wie man rechtfertigen oder nachvollziehen kann, warum in Mordechais und Esthers Erlass von dem Töten und Vernichten der Feinde gesprochen wird. Anmerkungen dazu. Brigitte.
Ja, besonders diese Auslegung oder diese Erklärung des Gaon von Vilna macht natürlich nochmal sehr deutlich, in welcher anderen schriftlichen Welt wir auch leben. Wir können uns ja gar nicht mehr vorstellen, dass etwas nicht korrigierbar ist. Aber so wie es hier dargestellt wird, ist es ja vollkommen logisch, dass das nicht so einfach ist, wenn man das eine ändert, aber das andere nicht ändern kann. Und das überzeugt mich irgendwie.
Ja. Ja, und man kann sich sicher auch realistisch vorstellen, dass man sich einfach nicht die Mühe gemacht hat, so viel nochmal neu zu schreiben, sondern halt nur ein Wort geändert hat und dieselben Papiere nochmal losgeschickt hat. Auch das war natürlich in älteren Zeiten viel üblicher. Herr Müller.
Aber hier geht es doch um eine Frage der Legitimation der zwei Briefe. Der erste Brief ist legitimiert mit dem Abdruck wahrscheinlich, nehme ich an, des Siegels von Ahasverosch.
Ja.
Ist dann der zweite, die Korrektur, hat er auch den Siegel, das Siegel Ahasverosch?
Ja, das kann man auch schon vom biblischen Text her sehen, denn der König, das heißt es ja in 8,8, wo der König sagt, und ihr schreibt über die Juden, wie es in euren Augen gut ist, im Namen des Königs und unterschreibt oder siegelt mit dem Ring des Königs. Da wird eigentlich deutlich, dass das ist genau die Parallele zu dem, denn der Ring des Königs ist jetzt von Haman an Mordechai übergegangen und er kann auch jetzt mit dem Siegel des Königs siegeln. Und ja, das ist ja auch die einzige Möglichkeit, das legitim zu machen. Denn obwohl de facto der König gar nicht weiß und gar nicht wissen will, was in dem Edikt drinsteht, aber die Legitimierung hat es erst dadurch, dass es sein Siegel trägt, auch wenn er sich überhaupt nicht für den Inhalt interessiert hat.
Das widerspricht dem vorherigen, dass man sagt, was der König mit seinem Siegelring besiegelt, kann nicht zurückgenommen werden. Auch nicht mit seinem eigenen Siegelring.
Das ist ja genau das Problem. Streng genommen wird ja auch der Befehl Hamans nicht zurückgenommen. Es wird kein Befehl erlassen, der sagt, die Juden sollen am 13. Adar nicht getötet werden, sondern der Befehl bleibt bestehen und stattdessen gibt es einen neuen Befehl, der den Juden aber erlaubt, sich dagegen zu wehren. Mir kam dann irgendwann beim Übersetzen die Frage, hätte man etwa erwarten müssen, dass auch wenn jetzt der Befehl Mordechais nicht gekommen wäre, dass die Juden sich wehrlos abschlachten müssen, nur weil es keinen Befehl gibt, dass sie sich verteidigen dürfen, kann man natürlich sich auch fragen. Aber es ist wirklich keine Annullierung des Befehls. Natürlich macht es das Ganze lächerlich. Und das ist sicher schon auch der Gedanke zu zeigen, dass dieser König, der sich als großer Herrscher aufspielt, ja, er kann nicht mal das, was er selber in einer schlechten Stunde gesagt hat, rückgängig machen. Und ist von daher gar nicht so mächtig, wie er scheint. Dieser Spott ist sicher auch mit dabei.
Das ist ziemlich dünn.
Ja, es ist wirklich, man könnte fast sagen, das ist der heikle Punkt an dem ganzen Buch, wie man aus dieser Sache rauskommt. Und man könnte sich fast fragen, ob es wirklich so einen historischen Hintergrund gegeben hat. Doch auch im Buch Daniel wird es mal angedeutet. Da gibt es diese eine Anordnung, das ist der babylonische König allerdings, der angeordnet hat, dass alle sich vor seinem Götzenbild niederwerfen sollen und wer sich nicht niederwirft, der wird hingerichtet werden. Und das haben Hasser Daniels ihm eingegeben. Und Daniel natürlich wirft sich nicht nieder und der König würde eigentlich gerne Daniel retten. Aber er kann es nicht, weil er das so angeordnet hat und es ist dann eben Gott, der Daniel in der Löwengrube rettet. Aber auch da kommt dieser Gedanke zum Ausdruck, der König kann sein eigenes Gesetz nicht mehr zurücknehmen.
Ja, aber ein späterer Kommentator von Ihrem Skript hier, der schreibt doch ausdrücklich, dass es nur letztlich nur gegen Amalek geht.
Ja, mit der Frage werden wir uns noch gleich beschäftigen. In der Auslegung, wer denn nun genau von den Juden angegriffen ist, beziehungsweise wer die Juden angegriffen hat. Da kommen wir noch zu. Ja, ich glaube, wir gucken dann mal ein Stück weiter.
Und ich noch?
Ja, Frau Fichtbauer.
Ja. Dieses Buch schildert keine konkrete historische Situation. Für mich ist das ein Buch mit der Aussage, wir Juden werden in der Diaspora immer in Gefahr sein. Und es ist, was können wir jetzt dagegen machen? Also es ist keine Geschichte, das ist nicht Geschichte, sondern es ist eine Geschichte. Wir als Geschichtslehrer sagen würden, es ist eine Geschichte, es ist eine Sage. Und eine Sage hat einen festen Kern. Und dieser feste Kern wird auch festgemacht an historischen Fakten. Es hat dieses Großkönigreich gegeben, es hat die Juden in der Diaspora gegeben. Sie durften zurück, sind aber dann noch nicht zurückgekehrt. So, Geschichte, ist das eine Geschichte? Die hat eben einen harten Kern. Aber wenn ich jetzt lese, dass um das, was dazu geschrieben worden ist, um diese Geschichte auch interessant zu machen, was da an geistigem Klimmzügen, aber auch an geistigen, ich weiß nicht was, Fähigkeiten da reingesteckt wurde, dass das einzelne Wort wieder so unter die Lupe genommen wird und dann so interpretiert wird, dann finde ich das merkwürdig. Aber wenn ich hier jetzt in diesem Kreis bin, das hätte ich eigentlich sagen müssen, als ich mich vorstellen sollte, bin ich in einer Blase. Wir sind zu 10, 11 in einer Blase. Und jetzt glaube ich dann in dieser Blase plötzlich, obwohl ich ein kritischer Geschichtslehrer, ich habe Geschichte unterrichtet, war, plötzlich halte ich das für historische Fakten. Vor allem, wenn man sich über das, was da drumherum erzählt wird, so große Gedanken macht. So, warum werden diese Geschichten erzählt? Ich habe meinen Schülern gesagt, Geschichten oder historische Fakten müssen verbreitet werden. Es hat, viele Menschen haben daran kein Interesse. Aber wenn ich eine Kirsche habe mit dem schönen roten Fruchtfleisch drumherum, verbreiten die Amseln diesen Kern da drin, weil sie an diesem Kern heran, weil sie das Fruchtfleisch essen möchten. Der Kern interessiert sie nicht, aber dann verteilen die Amseln durch das Fruchtfleisch auch die Kerne, das heißt der historische Kern, der da drin steckt. So, und das ist für mich das Buch Esther und nichts anderes. Und wenn ich dann jetzt unser Grüppchen von 10 Leuten verlasse, dann bin ich wieder, ja, dann bin ich aus der Blase raus und denke, nein, so, also es ist kein historisches Buch, das historische Fakten wirklich darlegt. Es hat aber das Persische Reich gegeben, es hat den Ahasver gegeben, es hat die Zerstreuung gegeben, es hat die Verfolgung gegeben, die Diaspora gegeben. Das ist für mich die Botschaft, wie auch, wie gesagt, auch bei Sagen, ja. Also ja, aber ich habe dann mit zwischendurch Probleme, weil ich denke, so viel Gehirnschmalz ist dafür gebraucht worden, so viel Kenntnisse über, ich weiß nicht was auch immer, und ja, oh Gott, da habe ich Probleme.
Es ist keine Frage, dass sehr viel literarisch in das Buch Esther investiert wurde. Wir haben ja auch die ganzen Parallelen zu anderen biblischen Büchern in der Sprache gesehen. Das ist alles kein Zufall. Aber ich habe es ja am Anfang genau das Wichtige gesagt, dass es hier in dem Buch um die Frage geht, wie können Juden in der Diaspora leben? Sind sie immer der Verfolgung ausgesetzt oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Wir werden das noch sehen in Texten von Orit Avneri, von der wir ja schon diese doppelte Lektüre Esthers gesehen haben, wo sie auch gesagt hat, Esther ist ein Symbol für das jüdische Volk, und bei ihrer Analyse des letzten Kapitels von Esther geht sie dann eben auch die Frage darauf ein, man kann es sowohl so interpretieren, dass man die Diaspora ziemlich furchtbar finden muss, oder man kann es auch so interpretieren, dass man sagt, im Großen und Ganzen kann man eigentlich ja in der Diaspora leben. Die Texte werde ich noch bringen, da kommen wir zu dem Thema noch ein bisschen. Anita.
Ja, ich wollte aber noch dazulegen, dass wir einerseits natürlich bemüht sind, immer zu sagen, was ist der Kern und was ist eigentlich die Botschaft. Das andere ist aber die Rezeptionsgeschichte, die hier aufgezeigt wird. Und nichts, also ich sag mal, wir erzählen die Geschichte der Geschichte mit. Und die spielt ja weiterhin eine Rolle. Und das finde ich schon hochspannend, gerade in der Zeit, wo man so unterschiedliche Positionen hat, und dass die Geschichte Geschichte geschrieben hat und dass man das mitlesen muss, das finde ich daran besonders spannend. Und es geht ja eigentlich, sag mal, die Klimmzüge hängen ja damit zusammen, dass im Grunde genommen, das war ja hier die Eingangsthese sozusagen von Luther, die ja bis heute hin nachwirkt, also die wir nicht in der Form, aber durchaus noch in Religionsbüchern auch finden, die einfach bestimmte Vorurteile, was die Rachgier des jüdischen Volkes angeht. Und darum geht es ja, die sozusagen jetzt zu entschärfen und hier deutlich zu machen, dass die innerjüdische Rezeptionsgeschichte sich immer wieder bemüht hat, diese Rachegier eben nicht zu sehen darin, sondern zu rechtfertigen, wie es, dass es doch eine Selbstverteidigung ist. Und das ist ja was, was bis heute hin eine riesige Rolle im Grunde genommen spielt. Also was ist Selbstverteidigung und was geht darüber hinaus? So, und das, denke ich, ist ja eigentlich mit spannend daran, dass es eben nicht nur um die Frage geht, was will das Buch uns oder was kann das Buch uns heute noch sagen, sondern wie ist diese Rezeptionsgeschichte gewesen und wie ist mit diesem Buch auch Politik gemacht worden und wird ja bis heute hin Politik gemacht. Das ist ja das Spannende gleichzeitig auch. Deswegen ist das nicht, glaube ich, sind wir nicht nur in der Blase unterwegs, sondern nehmen hier auch Dinge mit, die wir auch nochmal in anderer Weise auch heute in andere Diskussionen mit einbringen können. So würde ich das sehen.
Ja, ich denke, das wird auch bei den Texten, die wir uns nächstes Mal ansehen, die nicht so eng an einzelnen Versen sind, sondern so eher einen Gesamtblick geben. Da werden wir auch nochmal sehen, wie Juden in unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Orten mit dem Buch Esther glücklich oder auch nicht glücklich waren. Herr Müller, Sie hatten sich noch gemeldet?
Ja, jetzt war Persien natürlich ein großes und reales Reich. Das heißt also, in Persien gab es ja auch Geschichtsbücher, das heißt die Annalen von Persien. Ich nehme jetzt an, dass es tatsächlich Studien gibt, die hierüber Vergleiche angestellt haben. Das heißt also zum Beispiel die Juden in der Diaspora Persiens. Die gibt es garantiert.
Man hat es natürlich versucht, so weit wie möglich, aber es, soweit ich weiß, ist die Menge der persischen Quellentexte, die erhalten geblieben oder bis heute gefunden worden sind, es können natürlich noch Dinge gefunden werden, ist leider viel geringer, als wir gerne hätten. Es gibt, da sind viele Dinge, die uns wenig bekannt sind und nicht, das ist sicher früher aufgeschrieben worden, aber offensichtlich ist viel verloren gegangen oder, wie gesagt, noch nicht entdeckt worden. Und also was eben bekannt ist, ist die Toleranz des Kyros, die wir am Anfang gesehen haben und auch, ja, eigentlich, dass wir schon, glaube ich, ausschließen können, dass es wirkliche Verfolgungen von Juden, so wie es hier im Buch Esther theoretisiert wird, dass es das eigentlich gar nicht gegeben hat im Persischen Reich. Ich glaube, so viel kann man sagen. Aber wie das genau ausgesehen hat, es gibt etwas mehr Dokumente über die Militärkolonie der Juden in Elefantine, eine Insel am ziemlichen südlichen Ende des Nil in Ägypten, in der Nähe vom heutigen Staudamm von Assuan. Da haben auch in dieser persischen Militärkolonie haben auch Juden gelebt und die hatten schließlich sogar einen eigenen Tempel, der mit dem Jerusalemer Tempel konkurriert hat. Von dieser spezifischen Militärkolonie ist, glaube ich, ein bisschen mehr als von anderen Juden anderswo bekannt. Während man sich für Judäa eben hauptsächlich auf Esra und Nehemia konzentriert und auf Ausgrabungen. Aber auch Ausgrabungen, gerade die persische Zeit, ist auch hier im Land ziemlich schlecht belegt. Also es gibt eine große Ausgrabung in dem Kibbutz von Ramat Rachel, südöstlich von Jerusalem. Da muss wohl ein großer persischer Verwaltungsgesetz Sitz gewesen sein. Da hat man sehr eindrucksvolle Dinge ausgegraben. Ansonsten scheint es, sind auch die baulichen Zeugnisse in der Provinz Judäa aus der persischen Zeit sind relativ begrenzt. Also da fehlt uns noch viel und wie weit das jemals noch gefunden werden kann, können wir noch nicht sagen. Ja, schauen wir noch, ob wir ein bisschen noch weiterkommen in dem Text. Zu Versen 8, 13 bis 14. Ja, das ist eben der Vers, der die Aussendung der Boten betrifft und wo eben auch davon gesprochen wird, dass die Juden sich an ihren Feinden rächen dürfen. Eben auch eine andere Formulierung, als das für ihr Leben einstehen. Widerhallt im Buch die Sprache wieder, indem es die Verschickung der Schreiben Hamans beschrieb. Das Gesetz wurde veröffentlicht, offen für alle Völker und in allen Provinzen durch das Verschicken von Kopien der Schreiben im ganzen Königreich. Die Sprache des Buches ändert sich etwas in der Beschreibung des Befehls an die Juden. Zunächst wurde ihnen befohlen, für ihr Leben einzustehen, das heißt sich zu verteidigen, während ihnen jetzt befohlen wird, sich an ihren Feinden zu rächen. Die Änderung der Sprache wirft die Frage auf, ob die Gewaltanwendung nur zur Selbstverteidigung bestimmt war, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen oder vielleicht auch zu Initiativen der Rache an den Feinden, sich an ihren Feinden zu rächen. Und dann geht es weiter mit Versen 9, 1 bis 2. Das Buch gibt keine Details über die Identität derer, die den Juden Böses wollen. Ralbak schlägt eine Identifizierung vor, die historische Logik hat. Es ist klar, dass ihre Feinde nicht alle Völker waren, unter denen sie lebten. Denn es ist ausgeschlossen, dass Achashverosch Mordechai und Esther die Erlaubnis gegeben hätte, sein ganzes Volk zu verderben. Und daher ist es klar, dass sich dies nur gegen die Amalekiter richtet. Denn sie waren Bedränger der Juden von Urzeiten an und in jeder Generation. Haman war, wie wir uns erinnern, ein Nachkomme Agags, des Königs von Amalek. Im Gegensatz zu der ethnischen Identifizierung, die Ralbak vorschlägt, ist es möglich, dass man diejenigen, die den Juden Böses wollen, in den Reihen der lokalen Führungsschichten identifizieren kann. Dies ergibt sich aus einer genauen Untersuchung der Liste der Adressaten der Briefe Mordechais und Hamans. Als Haman seine Schreiben zur Vernichtung der Juden verschickt, schickt er sie nicht nur an die Satrapen und die Statthalter, sondern auch an die Vorsteher jedes Volkes, das heißt die lokale Führung. Dieselben Vorsteher werden nicht unter denen erwähnt, an die Mordechai seine Schreiben verschickte. Nach dieser Ansicht befanden sich die Anführer der Angriffe auf die Juden unter den Vorstehern der Völker, während die Fürsten des Persischen Reiches, die Schuschan und dem König nahestanden, auf der Seite der Juden standen oder zumindest nicht an ihrer Schädigung teilnahmen. Dennoch scheint es, dass das Buch absichtlich eine ethnische oder politische Identifizierung der Kämpfenden vermeidet. Dies ist die Art des Buches, sich nur auf die Hauptfiguren zu konzentrieren. Es sagt auch nichts über andere Juden außer Mordechai und Esther. Und möglicherweise ist die Anonymität der Feinde die Botschaft selbst. Entsprechend der Phrase ließ muss mit S sein, Entschuldigung, ließ nicht Euwehem ihre Feinde, sondern Euwehem, o weh sie. Dann kommt die Frage eben warum die Söhne Hamans getötet worden sind, zu 9, 6 bis 10. Wofür wurden die Söhne des Bedrängers der Juden bestraft? Man kann annehmen, dass sie wegen ihrer Teilnahme an den Kämpfen getötet wurden. Und es stellt sich heraus, dass alle Angehörigen der Familie des Agagiters Judenhasser waren. Demgegenüber behauptet eine Midrasch-Tradition, dass die Söhne Hamans für die Sünde ihres Vaters bestraft wurden. So wie der Mensch misst, so wird ihm gemessen. Wie Haman beschloss, alle Juden, Kleinkind und Alte, an einem Tag zu töten und zugrunde zu richten, so wurde mit demselben Maß über ihn beschlossen. Und seine Kinder wurden an einem Tag gehängt. Der Seder Olam, eine Weltchronik, Kapitel 49, stellt fest, dass die Söhne Hamans dieselben Leute sind, die unter der Königsherrschaft Achashverosch zu Beginn seiner Königsherrschaft eine Anklageschrift gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem schrieben. Und Rashi erklärt, dass die Anklageschriften die nach Zion zurückkehrenden daran hindern sollten, den zweiten Tempel zu bauen. So verbinden sich in dieser Tradition zwei biblische Erzählungen miteinander. Mordechai und Esther bestrafen die Söhne Hamans dafür, dass sie die Rückkehrer nach Zion daran zu hindern versuchten, den zweiten Tempel zu bauen. Ist der Krieg zwischen den Juden und ihren Feinden ein Ereignis, das für sich dasteht, oder handelt es sich vielmehr um eine weitere Runde im Kampf zwischen den Kindern Israels und den Kindern Amaleks? Die Kriege zwischen den Kindern Israels und Amalek scheinen einen exegetischen Schlüssel zu geben, mit dessen Hilfe das Geschehen im Buch anders verstanden werden kann. Die Tötung der Söhne Hamans ist als historische Korrektur der Irrtümer Sauls bei seinem Krieg gegen Amalek zu sehen. Saul war befohlen worden, Amalek zu vernichten und die Beute mit dem Bann zu belegen. Aber stattdessen ließ er das Volk die Amalekiter ausplündern und ließ auch ihren König Agag am Leben. Daher verloren er und der Stamm Benjamin das Königtum. Jetzt töten die Nachkommen König Sauls, Mordechai und Esther, die Nachkommen Agags, des Königs der Amalekiter, bis auf den letzten Mann und sehen davon ab, Hand an die Beute zu legen. So ist das Buch Esther Korrektur und Abschluss der Kriege Israels gegen Amalek. Ja, machen wir hier, denke ich, erstmal einen Einschnitt. Dazu Anmerkungen. Anita, ist deine Hand nach oben oder?
Nee,
Ich
sorry.
denke. Brigitte.
Ja, dann habe ich eine Frage, wenn das so wäre, dass das Buch Esther Korrektur und Abschluss der Kriege Israels gegen Amalek wäre, wie erklärt sich dann, dass diese Amalek-Feindschaft sich ja immer weiter fortsetzt und erneuern kann mit anderen Amaleks, die als solche dann betrachtet werden.
Das fand ich in der Tat spannend, dass Sie das so formuliert haben. Wir haben ja schon jetzt bei einigen Versen im Buch Esther immer wieder den Bezug auf Amalek gehört und dass, sei es Esther in einer feministischen Perspektive oder Esther und Mordechai gemeinsam, das korrigieren, was Saul falsch gemacht hat. Aber was eigentlich hier die Neuerung ist, wirklich zu sein, das ist aber auch das Ende dann. Und ja, ich glaube schon, dass das nicht Zufall ist, dass er das so formuliert hat, sondern da vielleicht auch ein Versuch ist zu sagen, ich kann zwar nicht leugnen, dass das Buch Esther offensichtlich was mit dem Kampf gegen Amalek zu tun hat. Da ist einfach Haman der Agagitor zu eindeutig. Aber ich kann es zumindest schaffen, dem einen Endpunkt zu setzen. Denn wenn ich jetzt sage, dass es Mordechai und Esther gelungen ist, alle verbliebenen Amalekiter auszulöschen, ist die Sache zu Ende. Und das ist schon, ich weiß nicht, wie stark es bewusst war, aber es ist ein ziemlich großer Kontrapunkt zu der anderen Tendenz zu sagen, auch wenn ethnisch natürlich heute niemand mehr als Amalek bezeichnet werden kann und von daher im strengen religionsgesetzlichen halachischen Sinne es eigentlich niemandem möglich ist, nicht möglich ist, irgendjemanden als Amalekiter zu töten, gibt es eben diese sehr starke Tendenz, doch die jeweiligen Verfolger der Juden jeder Generation als Amalekiter zu sehen. Und das werden wir auch noch beim nächsten Mal weitersehen, wie das natürlich auch weitergeht. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Versuch, so ohne das jetzt wahnsinnig groß rauszustellen. Aber es zeigt auch eine Möglichkeit, wie das Buch Esther helfen kann, aus diesem Kreis rauszukommen. Und andererseits heißt es natürlich in Exodus, als der erste Krieg gegen die Amalekiter ist, es besteht Krieg zwischen Amalek und Gott für jede Generation. Und da müsste man annehmen, ja, es wird bis zum Ende der Zeiten gehen. Aber hier ist ein Versuch, das abzuschwächen, würde ich schon sagen. Das, und würde sich, glaube ich, lohnen, angesichts der heutigen Aktualität ein bisschen weiter in die Richtung zu gehen. Ja, Frau Fichtbauer,
ja,
ja.
aber dann hätte ich also gesagt, hätten sich die Autoren dieses Buchs doch etwas anderes einfallen lassen können. Denn zwischen Saul und der jetzigen Geschichte liegen 600 Jahre. 600 Jahre, also Saul vor der Herrschaft Davids um 1000 herum und jetzt sind wir ungefähr so um 400 herum. Also nee, also da war von den Amalekitern keiner mehr, der lebte. Nein, da, also wie gesagt, da fange ich wieder mit meinem Geschichtsding an.
Ja,
Aber
das
ja,
sagt ja auch die rabbinische Tradition, also
ich,
spätestens seit Sanherib, der assyrischen Eroberung 722, sind alle Völker durcheinander gebracht worden und man kann sie nicht mehr identifizieren. Aber Tatsache ist eben, dass Amalek weitergeistert und bis heute enorm aktuell ist. Und das ist sicher etwas, also was jüdische Erinnerung angeht. Sie sagten jetzt 600 Jahre. Aber sehen Sie sich die heutige Realität an. Man rechtfertigt Dinge, die hier geschehen, mit Dingen, die vor 2000 Jahren oder 3000 Jahren waren. Also das sind 600 Jahre gar nichts. Es ist einfach hier in dieser Gegend der Welt ein anderes Erinnerungsbewusstsein. Ich würde weniger sagen Geschichte als Erinnerungsbewusstsein. Völlig egal, wie lange es her ist, es ist immer noch relevant. Kor.
Aber es ist doch auch die Frage, wer war oder ist Amalek?
Ja.
Ja? Also hat er, ist er eine historische Figur gewesen? Ist einfach ein, ja,
Es hat, also dass es ein
Idee.
historisches Volk Amalek gegeben hat, kann man wohl annehmen.
Oh.
Aber wie fallen, weil es dann auch mal in der Bibel ja auch eher so en passant Amalekiter erwähnt, ohne dass gleich der ganze Bausch, alle müssen vernichtet werden, mitkommt. Also es hat sie vermutlich auch gegeben, aber ethnisch gesehen eben kann man sicher zur Zeit Mordechais und Esthers nicht mehr davon ausgehen, dass man noch Amalekiter ausmachen konnte. Und das ist eben genau auch wirklich die Zwiespältigkeit der jüdischen Tradition. Dass einerseits, also wenn man es auch gerade eben vom halachischen Standpunkt aus betrachtet, gibt es das Gebot, Amalek auszulöschen. Und da im engeren Sinne wird gesagt, das geht eben wirklich um jemanden, der ethnisch zum Volk Amalek gehört. Und dann sagen eben auch die Rabbiner, die Mitzwa besteht, aber sie ist nicht mehr ausführbar, weil wir heute niemanden mehr als Amalekiter identifizieren können. Das haben sie schon vor 1000 und 1500 Jahren gesagt. Und die andere Interpretation ist die eher, könnte man sagen, mythisch-mystische, die eben Amalek als die Verkörperung des Bösen sieht, die immer wieder auftritt. Und da wäre es schon, würde ich sagen, halachisch schwierig. Auf einem solchen Argument könnte man nicht sagen, die dürfen alle getötet werden, aber es ist etwas, was enorm wirksam geworden ist. Ich werde beim nächsten Mal noch Texte bringen, wie eben, und damit können wir vielleicht noch irgendwo leben sogar, wie
Ja.
Hitler natürlich als Amalek gesehen wurde und gerade als Purim dann 1945, 1946 gefeiert wurde, war das enorm aktuell, diese Aktualisierung zu machen. Und ich denke, damit können wir noch in etwa leben. Aber die Nazis als Verkörperung des Bösen zu sehen, ist etwas, ja, was sich irgendwo anbietet. Schwieriger wird es, wenn jeder beliebige Feind des Staates Israel, egal wie gefährlich er wirklich ist, gegenüber Yasser Arafat, Saddam Hussein, Ahmadinejad, ich weiß nicht wen noch alles.
Oder Stalin.
Und das ist, bitte?
Oder Stalin.
Stalin wird sicher auch mal
Ja.
vorgekommen sein, aber andererseits hat Stalin ja vor dem Amalek Hitler gerettet. Also das ist,
Aha.
Stalin ist so in zwei Richtungen hin könnte. Ja, habe ich
Ja.
mal von einem der großen Shoah-Forscher hier in Israel, inzwischen verstorben, Judah Bauer, gehört, der sagte, die eigentlichen Retter der Juden waren die Sowjets. Kein angenehmer Retter, aber sie haben die entscheidende Arbeit getan. Es waren nicht die Briten und die Amerikaner und die Franzosen, die der Shoah ein Ende gesetzt haben.
Oh, so
Ja,
genau ist.
und deshalb habe ich gehört in Speyer in der Synagoge, da hieß es nämlich, da haben also die Besucher, also jüdische Besucher, haben da irgendwie ein sowjetisches Fest gefeiert. Und da hat man gesagt, ja, wie das denn? Und dann haben die wohl auch so argumentiert. Also denn vorher war das eine große Überraschung, dass sie das machten. So, also jetzt Amalek. Heißen uns Edom und Hamman. So, denn Edom ist ja auch wieder so der Inbegriff des Bösen, ne? Also Edom, also dieses Reich im Süden, Südosten, und dann kamen Moabiter und Ammoniter. Ja, um die hat man sich dann nicht so irgendwie gekümmert, beziehungsweise die nicht irgendwie so plakatiert, der Inbegriff des Bösen auch. Und das sagt ja Luther auch, heißen uns Edom und Hamman, ne?
Ja,
Ja,
wobei
auch.
Luther natürlich weiß, also
Ja.
Edom ist nicht so das absolute Böse wie Amalek, der ja nach der Genealogie von Genesis 36 ein Enkel Edoms ist, Esaus ist. Aber der Begriff Edom ist ja in späteren Zeiten zunächst auf das heidnische Rom und dann auf das
Das
christliche Rom
Christentum,
und die Kirche übertragen
dann
worden.
das
Und da wird es
Christentum, ja,
dann
Edom,
ja
ja.
in gewisser Weise plakativ schon auch
Ja, ja.
als der Feind, der da ist. Und von daher hat Luther in dem Sinne durchaus, wenn er diese beiden Dinge miteinander bringt. Herr Müller.
Ja, wenn wir Amalek als das absolut und totale Böse ansehen, dann muss man doch wirklich sagen, dass doch sicher in jedem von uns irgendwo in so einer kleinen Ecke so ein kleines Teufelchen sitzt. Das heißt also, der Kampf gegen Amalek ist ja dann absolut, ich sag mal, empfehlenswert.
Ja, das ist wirklich dann die chassidische Deutung, die auch insofern, würde ich sagen, dem Kampf gegen Amalek das Blutrünstige in gewisser Weise nimmt, dass er sagt, man muss gegen Amalek in sich selber kämpfen. Das ist auch eine der jüdischen Interpretationen, die existiert. Ich denke, ähnlich zu den allegorischen Auslegungen der Kirchenväter, die auch in diese Richtung gegangen sind. Und das ist auch eine enorm hilfreiche Exegese, um Blutvergießen zu vermeiden, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir sind so etwa gegen Ende unserer Zeit. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, dass wir heute mit den Texten nicht fertig geworden sind, denn wir machen beim nächsten Mal noch genau mit demselben Thema weiter. Und von daher werden wir dann auch für die restlichen Texte zusammen mit neuen noch genug Zeit haben.
Jetzt gehen wir zum Trump. Der ist sicher auch ein Abkömmling vom Amalek.
Ich enthalte mich jedes Kommentars. Ja. Ich habe mir seit 15 Monaten daran gewöhnt, dass man jeden Morgen eine neue Horrornachricht lesen kann, aber es wird in den letzten Tagen immer noch schlimmer.
Ja.